DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Haben Sie schon mal von Spermaallergie gehört? Wir sprechen mit einem Arzt, der weiß, was es damit auf sich hat. Transgender-Kinder, wenn ein Junge lieber ein Mädchen wäre oder umgekehrt.
Also eine mögliche Entwicklungsvariante ist, dass die Kinder im Laufe der Pubertät dann eben zu einem homosexuellen Coming-out kommen und nur ein geringerer Anteil bleibt dauerhaft geschlechtsidentitätsgestört.
Und Singen stärkt das Immunsystem.
Man könnte fast so sagen, also das Singen wirkt wie ein Breitband-Probiotikum, das körperliche Funktionen stützt und Prozesse anstößt, die mit Entzündungshemmungen, mit Immunabwehr und mit Stressabbau zu tun haben.
Spermaallergie. Gibt es sowas? Es hört sich doch eher unwahrscheinlich oder sogar komisch an. Ein bisschen wie ein dummer Witz. Ist es aber nicht. Allergische Reaktionen bei Frauen nach dem Geschlechtsverkehr gibt es wirklich. Es ist eine Erkrankung, wenn auch eine seltene. Mein Kollege Fabian Schmidt hat sich mit Professor Jean-Pierre Allam darüber unterhalten. Der Hautarzt und Allergologe lehrt und forscht am Universitätsklinikum Bonn zu Spermaallergie. Die erste Frage war, wann der Arzt selbst das erste Mal von diesem Krankheitsbild gehört hat.
Das war 2005, als eine Publikation herauskam, die gezeigt hat, dass das PSA im männlichen Ejakulat verantwortlich ist für diese Spermaallergie. Ich hatte dann zu der Zeit eine Patientin, die ebenfalls immer wieder Reaktionen hatte nach Geschlechtsverkehr, wo völlig unklar war, was ihre Beschwerden zu bedeuten hatte, ob das in Richtung Allergie ging oder ob das in Richtung unspezifische Symptome waren, weil sie hatte im Gegensatz zu dem, was bei Allergien bekannt sind, eben keine systemischen Reaktionen, sondern rein lokale Reaktionen, die sich auf das Geschlechtsorgan reduziert haben. Schwellungen im Vaginalbereich, extreme Juckreiz im Vaginalbereich, eben immer nach Kontakt mit dem Ejakulat des Partners. Und bin dann das erste Mal auch klinisch damit konfrontiert worden und habe mich dann im Verlauf weitergehend dafür interessiert, weil das schon eine Allergie ist, die zwar selten ist, aber für die Betroffenen sehr, sehr schwerwiegend ist. Auf der anderen Seite aber auch in der Ärzteschaft kaum bekannt ist und von vielen gar nicht so richtig wahrgenommen wird, dass hinter den Symptomen, die eine Patientin berichtet, auch eine Spermaallergie dahinter stecken könnte.
Normalerweise als Hautarzt würde man ja wahrscheinlich auch erstmal ein ganz anderes Spektrum sich angucken. Also, dass man erstmal auf die Idee kommt, dass eine Allergie ist und nicht eine Infektion.
So ist es, genau. Weil bei einer Spermaallergie ist es im Prinzip so, dass es systemische Reaktionen gibt. Das ist ähnlich wie beim Insektenstich, bei dem der Allergiker halt eben nicht nur lokal an der Einstichstelle reagiert, sondern bei dieser Allergie reagiert der gesamte Organismus mit, bis eben hin zu diesem anaphylaktischen Schock. Da gibt es Daten zu, die sagen, wie viele reagieren systemisch und lokal. Da kam raus, dass etwa 2/3 der Patientinnen mit systemischen Reaktionen reagieren, während 1/3 der Patientinnen reine lokale Symptome entwickelte.
Das ist das PSA, also das prostataspezifische Antigen, was eigentlich als Auslöser der Allergie gilt. Also sind nicht die Spermien selbst. Viele Menschen kennen es, Männer vor allem, weil es auch ein Biomarker für Prostatakrebs sein kann.
Im Blut. Wenn es im Blut nachweisbar ist über eine gewisse Grenze, kann es als Hinweis dienen auf das Vorliegen eines Prostatakarzinoms. Im Ejakulat, also im Sperma, ist das prostataspezifische Antigen völlig normal und hat auch eine physiologische Funktion. Es dient dazu, das Ejakulat zu verflüssigen, damit die Samenfäden, die Spermien, im Urogenitaltrakt der Frau Richtung Eizelle schwimmen können. Also es hat eine wichtige biologische Funktion und ist völlig natürlicherweise im Sperma vorhanden.
Das heißt jetzt für die betroffenen Frauen, was für Möglichkeiten haben sie, je nachdem, was sie halt erreichen wollen?
Wenn Sie nicht schwanger werden wollen, ist der Goldstandard derzeit der Kondomverkehr. Wenn Kinderwunsch besteht, dann wird es etwas komplizierter. Da muss man differenzieren, welche Art der Symptome hat die Betroffene. Wenn es leichte Symptome sind, darunter fallen Juckreiz im Geschlechtsorgan, Dann kann man Antihistaminika einsetzen. Das sind allergieunterdrückende Medikamente. Wenn das nicht in Frage kommt, bleibt noch die Desensibilisierung übrig, bei der man das Allergen zunächst in ganz, ganz kleinen Mengen in die Scheide einführt und dann relativ schnell immer höhere Mengen einführt, sodass sich das Immunsystem an diese Substanz wieder gewöhnt. Es entsteht eine Toleranz und im Anschluss kann normaler Geschlechtsverkehr durchgeführt werden, bei dem dann der Kinderwunsch erfüllt werden kann. Wichtig dabei zu wissen ist, um diese Toleranz aufrecht zu erhalten, muss das Paar im Anschluss alle 3 Tage Geschlechtsverkehr haben. Weil ansonsten, wenn dieses Zeitfenster überschritten wird, kann es zum Zusammenbruch der Toleranz kommen und dann zum Wiederauftreten der Symptome.
Man könnte aber PSA auch direkt geben.
Das wird gerade erforscht, das ist Gegenstand der Forschung. Ja, man versucht für die Betroffenen halt eine Desensibilisierung zu entwickeln, bei der reines humanes PSA benutzt wird. Ist im Artikel auch berichtet worden, dass auch noch die Möglichkeit besteht bei betroffenen Frauen bei einer Spermaallergie, wenn die Kinderwunsch haben, dass man auch eine künstliche Befruchtung anstreben kann mit gewaschenen Spermien. Sie werden von dem PSA befreit, werden in mehreren Waschschritten isoliert, die Spermien selber, und können dann im Rahmen einer künstlichen Befruchtung eingesetzt werden.
Jean-Pierre Allam, Dermatologe und Allergologe, über die seltene Erkrankung Spermaallergie. Übrigens, auch Männer können an einer solchen Allergie leiden. Sie äußert sich dann durch Abgeschlagenheit und grippeähnliche Symptome. Wenn Sie noch mehr über Spermaallergie wissen wollen, etwa was sie mit Nahrungsmitteln und Hunden zu tun hat, finden Sie weitere Informationen auf www.dw.com/Wissenschaft. Transsexualität beginnt nicht unbedingt erst im Erwachsenenalter. Manche wissen schon als Kinder, dass sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, irgendwie nicht da hineingehören. Das Mädchen, das lieber ein Junge wäre und auch in einem jungen Körper heranwachsen möchte, und der Junge, der lieber ein Mädchen wäre. Dahinter stecken ernsthafte Gedanken, ernsthafte Empfindungen, aber auch Zweifel. Diese Kinder sind oft verunsichert, denn alle anderen fühlen sich doch in ihrem Körper zu Hause. Warum sie nicht? Ich bin eigentlich ein Mädchen, wachse aber im Körper eines Jungen heran. Da stimmt doch was nicht. In der Pubertät wird diese Vermutung oft zur Gewissheit, wie Anne Kleinknecht berichtet.
Für Sanne ist klar, sie möchte nie wieder ein Junge sein. Die 10-jährige Belgierin hat, seit sie denken kann, lieber Kleider als Hosen getragen und zum Geburtstag nur Mädchen eingeladen. Sanne hieß eigentlich mal Senne und wurde als Junge geboren. Doch schon mit 5 hat sie beschlossen, ein Mädchen zu sein, erzählt ihre Mutter im flämischen Fernsehen.
Sie kam aus der Schule zurück und fragte mich: Mama, würdest du mich noch mögen, wenn ich ein Mädchen wäre?
Mama, als ich ein Mädchen muss sein, sollt ihr mir dann noch recht sehen.
Sanne setzt sich durch. Sie darf den Namen ändern, Kleider anziehen, die Mädchentoilette benutzen. Wilhelm Preuß weiß aus Studien, wenn man vorpubertäre Kinder engmaschig begleitet, dann kann dieser frühe Wandel für einige eine Riesenerleichterung sein. Der Psychiater kümmert sich an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf um Kinder und Jugendliche mit gestörter Geschlechtsidentität.
Wenn sie begleitet wurden, dann haben sie festgestellt, dass die psychopathologisch sich kaum unterscheiden von anderen ganz normalen Kindern. Also sie sind nicht depressiver. Und sie sind ein kleines bisschen ängstlicher, das kann man ja auch verstehen, ja, weil sie sich ja behaupten müssen.
Caroline Dont empfiehlt dagegen allen Kindern, erstmal bei ihrem angeborenen Geschlecht zu bleiben, zumindest in der Öffentlichkeit. Die Kinderpsychiaterin hat vor 10 Jahren eine Spezialsprechstunde am Uniklinikum Gent in Flandern gegründet.
Kinder sollten ihren Namen und ihre Identität nicht vor dem 13., 14. Lebensjahr ändern. Unser Team ist der Meinung, dass eine Person zunächst einmal in die Pubertät kommen sollte. Vorher weiß niemand, in welche Richtung es gehen wird. Manche Kinder denken, sie stecken im falschen Körper und ändern ihre Meinung dann wieder.
Auch Alexander Korte rät davon ab, sich vor der Pubertät auf ein anderes Geschlecht festzulegen. Der Psychiater betreut Kinder und Jugendliche mit einer Geschlechtsidentitätsstörung an der Münchner Uniklinik.
Bei nicht wenigen Kindern löst sich das im Laufe der weiteren Entwicklung mit Eintritt der Pubertät in Wohlgefallen auf. Also eine mögliche Entwicklungsvariante ist, dass die Kinder im Laufe der Pubertät dann eben zu einem homosexuellen Coming-out kommen und nur ein geringerer Anteil von 10 bis 15 bis 20, maximal 25% bleibt dauerhaft geschlechtsidentitätsgestört.
Mit der Pubertät steht der nächste Schritt an. Wenn Jungen in den Stimmbruch kommen und bei Mädchen die Brüste wachsen, empfehlen manche Ärzte sogenannte Pubertätshemmer. Hormone, die die Entwicklung bis zu 2 Jahre lang hinauszögern. Sind sich die Kinder danach immer noch sicher, können die Ärzte den Mädchen anschließend männliche Hormone und den Jungen weibliche spritzen. Doch auch hier mahnt der Münchner Sexualmediziner Alexander Korte zur Vorsicht.
Wir wissen nicht, was die Pubertätsblockade da möglicherweise anrichtet oder ob durch diese Pubertätsblockade die Geschlechtsidentitätsstörung als solche nicht sogar aufrechterhalten wird.
Der Hamburger Psychiater Wilhelm Preuß dagegen sieht die Pubertätsblocker keineswegs als Sackgasse.
Der Vorteil der Hormonblocker ist ja, dass es zurück kann. Die werden ja 1-2 Jahre behandelt, erst einmal mit Hormonblockern. Das heißt, dass die unerwünschte pubertäre Veränderung nicht sich ausbildet. Und das entlastet das Kind. Das Kind hat dann auch Zeit, sich zu entwickeln. Wenn sich herausstellt, dass das nicht in eine klare transsexuelle Richtung geht, kann man die Hormonblocker wieder weglassen. Es kommt die ganz normale, natürliche, körperliche Pubertät in Gang.
Sanne und ihren Eltern stehen diese Entscheidungen noch bevor. Noch reicht es der 10-Jährigen, dass sie Kleider tragen darf und ihre Mitschüler sie mit ihrem Mädchennamen ansprechen, erzählt Sannes Mutter.
Wir sind für alles offen. Wenn sie in der Pubertät sagt, das ist nicht das, was ich will, dann kann sie immer wieder zurück. Dann gehe ich sofort mit ihr einkaufen und sie bekommt Jungsklamotten. Aber dann ist sie in den Jahren bis dahin glücklich gewesen.
Lachen ist gesund, singen auch. Nach einer Stunde Singen im Chor steigt die Konzentration von Immunbotenstoffen an. Das haben Forscher in einer Studie herausgefunden. Gemeinsam singen für die Gesundheit. Das gilt auch für Krebspatienten, denn bei ihnen werden dadurch Stresshormone und Entzündungsmarker im Blut reduziert. Ihre körpereigene Abwehr wird gestärkt. Das trägt dazu bei, dass die Patienten insgesamt in einer besseren gesundheitlichen Verfassung sind. Veronika Simon hat mitgesungen.
Es ist Montagabend in München. Die Pink Voices, der Chor vom Verein Brustkrebs München e.V., trifft sich zur Probe. Alle hier haben oder hatten Krebs. Doch im Chor zu singen, gerade auch in schlechten Zeiten, das will keine von ihnen mehr missen.
Viele haben dasselbe erlebt und das verbindet. Wenn man zusammen singt, das sind ja Gefühle, die da entstehen, eine Energie.
Das tut einem gut.
Weil es belebend ist, weil es fröhlich macht, weil es erleichtert, weil es glücklich macht.
Singen bewegt etwas im Körper. Da sind sich die Frauen sicher. Und sie sind damit nicht alleine.
Wenn ich im Fitnessstudio war, dann mit der Zeit merke ich, okay, die Silhouette verändert sich vielleicht etwas. Beim Singen verändert sich erstmal äußerlich gar nicht so viel, aber die Menschen spüren das.
Sagt Gunther Kreuz vom Institut für Systematische Musikwissenschaft der Universität Oldenburg.
Erstmal ist es ja eine körperliche Tätigkeit, bei der die Atmung, der Körper, der Stimmapparat beteiligt ist und da tut sich schon körperlich etwas. Und in dem Zusammenklang mit anderen Stimmen, dann verändert sich auch die Wahrnehmung der eigenen Stimme und damit auch die Wahrnehmung der Menschen um einen herum.
Der psychologische Effekt des Singens ist schon recht gut erforscht. Ein regelmäßiger Chorbesuch reduzierte in mehreren Studien depressive Stimmungen und ließ die Probanden die eigene Lebensqualität positiver einschätzen. Doch was verändert sich beim Singen im Körper? Ian Lewis vom Tenovus Cancer Care hat nachgemessen und Speichelproben von fast 200 Sängern genommen. Vor und nach einer Chorprobe. Das Ergebnis war überzeugend.
Innerhalb von nur einer Stunde konnten wir eine ganze Reihe von Veränderungen in immunologischen Markern sehen. Zum Beispiel stieg die Konzentration von Interleukinen, die mit Infektionen und Immunität zusammenhängen. Gleichzeitig sank der Spiegel von Cortisol, einem gut bekannten Stresshormon.
Dass der Cortisolspiegel beim Singen absinkt, das wusste man bereits aus anderen Studien. Auch, dass einzelne Bestandteile des Immunsystems reagieren, war bekannt. Doch dass gleich eine ganze Reihe von Signalstoffen in so kurzer Zeit aktiviert wird, überraschte auch die Forscher.
Man könnte fast so sagen, also das Singen wirkt wie ein Breitbandprobiotikum, das körperliche Funktionen stützt und Prozesse anstößt, die mit Entzündungshemmungen, mit Immunabwehr und mit Stressabbau zu tun haben.
Bestätigt Gunter Kreuz. Ob es sich dabei um eine langfristige Wirkung handelt oder ob es gar stärker wird, je länger man in einem Chor singt, weiß man jedoch nicht.
Da ist die Forschung relativ am Anfang.
Die britischen Forscher planen daher, in einer längeren Studie zu schauen, wie regelmäßiges Singen auf das Immunsystem wirkt. Für die Behandlung von schweren Erkrankungen könnten diese Ergebnisse von großer Bedeutung sein.
Patienten bekommen oft Medikamente wie Antidepressiva verschrieben, damit sie mit den psychologischen Effekten ihrer Erkrankung zurechtkommen. Aber vielleicht könnte das eine Gruppenaktivität, sei es Singen oder ein Sportkurs, als Therapie ablösen.
In manchen Krankenhäusern wird so etwas bereits angeboten. Krebs- oder Schmerzpatienten treffen sich in Chören, aber auch Gruppen von Lungenkranken. Denn beim Singen trainiert man ganz automatisch und fast nebenbei den Atemapparat. Die Frauen von den Pink Voices sind überzeugt, dass ihnen das Singen geholfen hat. Und dass sie dabei ihr Immunsystem aktivieren, umso besser.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung zu Medizin und Gesundheit. Nächste Woche gibt es wieder unser Wissenschaftsmagazin. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.